Natürlich bin ich dafür, dass Frauen Rechte haben und dass Frauen ihre Berufe ausüben können und dass Frauen unterstützt werden, dass Frauen sagen dürfen, was sie meinen und einfach auch ihre Freiheiten haben. Aber deswegen muss man die Männer ja nicht alle abschießen.
Meine Damen und Herren, unser nächster Halt in Kürze, Andrea Sawatzki. Herzlich willkommen zum Podcast der DB Mobil unterwegs mit. Wir hatten schon Ihren Gatten, Christian Berke, bei uns. Und ich freue mich, heute mal den anderen Part dieser Familie bei mir zu haben. Eine sehr bewegte Kindheit gehabt und danach eine sehr steile Karriere als Tausendsasserin hingelegt. Schauspielerei, Autorin. Ich bin sehr gespannt. Andrea Sawatzki und ich fahren von Berlin-Spandau für Sie heute nach Hamburg. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Komm zu mir. Am besten da am Fensterplatz. Haben wir die auch alle schon vorbereitet, falls du dich desinfizieren willst oder was auch immer. Jeder ist da ja ein bisschen anders. Wie geht's am Gatten?
Gut.
Gut?
Ja, der war ja auch bei euch.
Der war schon hier. Und dann hat er nämlich gesagt, also meine Frau ist ja auch toll, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Und deine Frau haben wir auch vor dir angefragt.
Ach nee.
So, und du warst aber schneller. Und dann konnten wir einmal ja nicht. Da war ich, glaube ich, nicht da. Ich war in Frankfurt wegen ein Jahr Hanau. Und dann wurde, glaube ich, dein Termin abgesagt, ne? Oder verschoben. Du fährst jetzt zur NDR Talkshow, ne?
Ja.
Wer moderiert? Barbara oder Barbara Hubertus oder Pilawa und
Tietjen?
Und Tietjen. Mhm. Und was gibt's zu berichten? Neues Buch?
Neues Buch.
Fünfter Bundschuh.
Ist vor, wann denn? Ich glaube am 1. Was ist denn heute für ein März?
Heute ist der 5. Ich weiß überhaupt nicht, welcher Wochentag
ist.
Was 5. März ist heute, ja.
Oder am 1. Ich weiß nicht. Also Anfang März ist er rausgekommen, der 5.
Wie lange hast du dran geschrieben?
Mit allen Korrekturen und Lektoratswünschen. Ich würde mal sagen, 10 Monate. Aber jetzt nicht jeden Tag, ich habe ja auch viel gedreht, also immer so zwischendurch wieder.
Wie ist es so gerade? Es hört ja nicht auf mit Corona, leider. Wir versuchen immer wieder irgendwie nicht, aber du kannst nicht, man kommt nicht drum herum. Es ist halt die Zeit, die jetzt da ist.
Naja, also gedreht werden kann mit großen Vorsichtsmaßnahmen. Ich hatte letztes Jahr einige Filme, wo auch wirklich niemand sich infiziert hat, weil die Schauspieler ständig Tests machen müssen alle 2 Tage und das Team eben maskenverpflichtet ist. Und also das hat toi 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 alles gut geklappt. Und genau, also viele Produktionen haben jetzt so auf den April geschoben, aber dann geht's wieder so richtig los.
Da war es keine entspannte Zeit für dich.
Es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn man am Set ist und mit dem Team gar nicht so richtig in Kontakt kommen darf, weil da sind ja so Corona-Beauftragte, die einen dann gleich, wenn man sich mal unterhalten möchte, auseinanderscheuchen. Dann gehen sie auseinander. Und das ist natürlich schade, weil das ja immer beim Drehen, hat man ja immer so ein Familiengefühl. Also das ist ja so ein großes Ganzes, was an einem Strang zieht. Und das ist jetzt durch Corona und durch die Masken und dadurch, dass man auch so lange braucht, bis man die Namen kennt von den Mitarbeitern, weil mit den Masken
ja irgendwie... Du hast keine Gesichter dazu, ne?
Es ist schon, schon traurig.
Ja. Fehlt dir das?
Ja.
Dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl?
Fehlt mir sehr. Und dann ist es natürlich auch so... Also ich habe im April das Glück, dass ich in der Nähe von Berlin drehe. Wir drehen den fünften Bundschuh.
Ja.
Nach dem Roman, der jetzt erschienen ist. Und da ist es natürlich schön, dass man dann am Wochenende nach Hause kann. Aber wenn man in Köln dreht oder in München, dann darf man eben am Wochenende nicht nach Hause, sondern muss sich im Hotel verschanzen.
Und da geht nichts.
Da geht dann nichts. Da sitzt man dann ein paar Tage eben rum und darf nicht raus und ist sozusagen dann in Quarantäne. Gut, aber es gibt Schlimmeres. Ich freue mich drauf, wenn es mal wieder normal wird.
Naja, wir sind ja nach den aktuellen Lockerungen ja kurz davor.
Ja.
Hoffe ich. Ich glaube, die Leute jetzt können nicht mehr. Leute können nicht mehr. Ich habe Leute, die kommen zu mir und ich sehe, die sind bei 2 Sachen auf der Palme und gar nicht, weil irgendwas Schlimmes vorgefallen ist, sondern weil die einfach nicht mehr können.
Ja, ist klar. Das, denke mal, jetzt muss man noch ein bisschen durchhalten. Und sich zusammenreißen und sich schützen und andere schützen. Und dann wird das ja hoffentlich mit den Impfungen dann auch vorangehen und sich wieder normalisieren.
Ja, irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Ich habe mich immer gewundert, warum unser Land hier, was so fortschrittlich ist und so viel kann und so viel Macht hat und so viel Geld hat, so schwierig mit dieser Pandemie umgeht. Also ich habe die Rede von der Kanzlerin gehört, wann gelockert wird und was gemacht wird. Und irgendwann habe ich nicht mehr verstanden, was sie sagt. Und dann wurde es irgendwie zum Heute-Journal zurückgeschaltet. Und dann meinte die Moderatorin auch, ja, wir haben auch irgendwann der Kanzlerin nicht mehr folgen können. Wir analysieren das Ganze jetzt und dann bereiten wir das für sie auf. Aber ich weiß nicht, warum wir nicht weiterkommen mit der ganzen Geschichte. Irgendwie verstehe ich es nicht.
Naja.
Was ist, wie es ist. Die Bundschuh-Romane, ist das deine Geschichte?
Nein. Nein, nein, das ist total erfunden.
Ja, das ist ja klar. Aber ich meine, es spielt irgendwas von dir selber mit rein, dass du dich vielleicht danach gesehnt hast, das so aufzubauen, weil das bei dir anders war? Oder ist doch viel drin von einem selber?
Im Grunde genommen ist die Gundula Bundschuh, also die Protagonistin, die hat sehr viel Ähnlichkeit mit mir. Es ist auch eine Frau um die 50, die habe ich eben vor, ich weiß gar nicht, wann war denn der erste Roman, 2014, glaube ich. Und da hatte ich Lust, ein Buch, ich hatte davor ja schon geschrieben, aber ein Psychothriller, und dann hatte ich Lust auf eine schwarze Komödie und dachte mir, ich würde gerne für mich ein alter Ego finden, also in dem Fall die Gundula Bundschuh, die meiner Meinung nach genauso viele Sehnsüchte hat oder so viele unerfüllte Wünsche oder Sorgen oder Ängste, wie ich, natürlich überspitzt. Und das würde ich dann gerne mal dann so vor mir sehen oder lesen und das so sehen, dass ich mal total darüber lachen kann. Also wir Frauen machen uns ja immer so einen Riesenkopf um alles und fühlen uns immer so unperfekt und sind eigentlich selten auch zufrieden mit uns. Und vielleicht wollte ich auch so die Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer auch dazu bringen, einfach mal über sich selbst zu lachen. Und so sind die Bundschuhs entstanden, weil ich für die Gundula eben so ein Stresspotenzial brauchte. Und so habe ich der dann diesen anstrengenden Gerald zur Seite gesetzt und die drei Kinder und die Schwiegermütter. Und dann gab es ja noch den Vater von ihr und Schwägerin und Bruder und noch einige andere. Ja, ich denke mal, es ist jetzt so, dass viele Leute sich freuen, weil sie einfach mal loslassen können.
Und den Gerald spielt aber nie dein wahrer Gatte Christian Berkel, ne?
Nein.
Nee. Hat man mal überlegt, ob man das mal will? Also ich stelle mir das ganz romantisch vor am Set. Dann.
Nee, wir haben ja eine andere
Mann und
Reihe.
Frau zusammen.
Nee, das wollten wir von Anfang an nicht, weil das ist einfach so ein überspitztes Ehepaar. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn man das...
Meinst du, es führt zu Streitereien dann zu Hause?
Nee, das wird dann vielleicht zu sehr privatisiert, dass dann die Leute denken, wir sind wirklich so.
Dass es die Wahrheit ist?
Ja.
Ah, so ein bisschen Schutz.
Ja.
Dass man das nicht so macht.
Nee, und wir haben ja eine andere Reihe.
Dankeschön.
Und da haben wir jetzt beide gesagt, ich hatte den Axel Milberg mal gefragt, als ich die Bundschuhs bei irgendeiner Veranstaltung gelesen habe. Und dann habe ich ihn gefragt, weil ich ihn so vor mir sah und dachte, boah, das wäre eigentlich ein super Gerald. Und da war schon klar, dass wir das verfilmen werden und habe ihn gefragt, ob er das nicht spielen möchte. Ob er es mal lesen möchte und sich vorstellen könnte, das zu spielen in der Verfilmung. Und dann meinte er gleich, ja klar, mache ich.
Ich habe mir mal überlegt, weil du das ansprichst, dass Frauen sich immer so unperfekt fühlen. Ist das so? Also glaubst du, dass das eine Sache, die ist aus der älteren Generation, jetzt also einfach Generation, die vor den 80ern geboren wurde und zu heute? Wenn ich nämlich meinen jungen Kolleginnen irgendwie mich unterhalte, dann sehen die das ganz anders. Also nimmst du wahr, dass es einen Wandel gibt?
Ja, also ich sehe an den jungen Kolleginnen, überhaupt jüngeren Frauen, an den Mädchen sehe ich, dass die Rolle, die ihnen schon in der Kindheit zugewiesen wird, eben als Mädchen, dass die das mittlerweile schon abgestreift haben, also größtenteils. Dass die
Rosa, Prinzessin.
Ja, dass die durchaus schon sehr früh versuchen, sich zu emanzipieren, wobei sie auch bestimmt von ihren Eltern unterstützt werden mittlerweile. Denn in meiner Generation, also in den 70er Jahren, war das ja schon so, dass Mädchen, nee, da war aber sowieso die Erziehung auch den Jungs gegenüber extrem streng noch. Also da hatten Kinder einfach nichts zu melden. Da hatten Kinder still zu sein und da gab es ja auch noch mal hin und wieder eine Ohrfeige, wenn man nicht richtig pariert hat.
Ja.
Also es waren natürlich ganz andere Zustände. Aber Das war ganz klar, dass die Mädchen die Puppen bekommen haben und die Jungs die Autos. Und dass man schon ganz früh in diese, ja, spätere Mütterrolle auch so reinerzogen wurde. Und dass es sich für Mädchen noch weniger gehört hat, mal Widerworte zu geben. Die Mädchen hatten brav zu sein und dann wurden sie gelobt. Und die Mädchen mussten in der Schule gut sein. Das war Voraussetzung. Und das ist mittlerweile zum Glück, hat sich das ein bisschen geändert. Und ich weiß zum Beispiel, was die Gundula bei den Buntschuhs auch hat und was ich auch lange Zeit hatte, was ich auch von meiner Mutter übernommen habe, dass sich Frauen sehr gern darüber beschweren, dass sie zu viel Arbeit haben und dass sie nichts schaffen. Wenn einer aus der Familie dann sagt, ich helfe dir, ich staubsauge das Parkett.
Sie wollen es lieber selber machen.
Nee, dann sagen die, nee, lass mal, du kannst das sowieso nicht. Oder du machst das sowieso zu langsam. Oder nee, nimm die Finger weg, du machst das nur noch schlimmer. Also so ist es dann eben auch oft.
Und das mache ich auch.
Ach ja?
Ja, irgendwie, ich delegiere ungerne.
Ja?
Also bis ich jemandem erklärt habe, wie das zu machen ist, sage ich, ich mache es lieber selber. Ich setze dreimal an und sage, guck mal so, nein, nicht so, guck mal so. Und dann sage ich, weißt du was, komm, ich mache das jetzt mal schnell und mache mal was anderes.
Ja, ich mache das bei meinen Söhnen und bei meinem Mann. Wenn die dann helfen wollen, mache ich es auch meistens. Ich werde das irgendwie nicht los. Ich dann sage, nee, komm, ich mache das mal schnell, mach mal was anderes.
Ist das so ein Frauending, meinst du?
Es ist auf jeden Fall eher ein Frauending, weil die Sachen, die erledigt werden müssen, ja viel mehr die Frauen betreffen. Also der Haushalt ist ja schon zu 90% ein Frauending.
Und immer noch, ne?
Ja. Ja, aber ich glaube eben wirklich, weil die anderen nicht ranlassen.
Naja, aber ich habe heute, also ich habe so ganz junge Kolleginnen bei mir, die davon gar keine Ahnung mehr haben. Also Haushalt und was man da so macht und auch sehr, sehr stolz drauf sind, dass sie damit nichts zu tun haben. Und ich habe das umgekehrt, dass dann die Jungs irgendwie sitzen und, weiß ich nicht, backen und kochen und putzen und was ich irgendwie sehr angenehm finde. Weil ich habe das nie so gelernt. Für mich gab es diese Rollenbilder in dieser Form nie. Meine Mutter hat sich immer geweigert, irgendwas mit Kochen, Putzen, Küche wolle sie nicht. So, mein Vater hat gesagt, dann musst du da selber ran, weil wenn du auch so eine abbekommst wie ich, dann sind deine Hemden dein Leben lang ungebügelt. Also lern mal lieber selber zu bügeln. Ich weiß nicht, was das für ein Wandel ist, vor dem wir stehen gerade, weil du wieder sehr viele Strömungen gerade auch hast, die dagegen vorgehen und sagen, wir möchten, aber die Ehe ist so wichtig, die Familie ist so wichtig, wir müssen das irgendwie erhalten. Mein Gefühl sagt mir, wir versuchen gar nicht irgendwie Ehe und Familie zu erhalten, sondern diese antiquierten Rollenbilder zu erhalten.
Ja, und das ist das Problem. Also das wird alles so in einen Topf geworfen, denn ich finde es schon wichtig, also ich bin ja da auch ein bisschen altmodisch, also ich finde es auch schön, wenn Rollenbilder in gewisser Weise und in Abgrenzungen erhalten bleiben. Also ich zum Beispiel finde es total schön, dass ich die Mutter bin, die den Kuchen backt. Also oder die zu Ostern oder Weihnachten das Haus schmückt.
Ja.
Oder die einkaufen geht. Oder das sind so Sachen, das mache ich total gern, weil ich das Muttersein oder auch Ehefrau sein, ich liebe das. Für mich ist das auch überhaupt keine Schande oder es ist auch nicht so, dass mir das jetzt irgendwelche Freiheiten nimmt, sondern ich habe wirklich Spaß daran. Und was dann natürlich zur Folge hat, dass meine Söhne tatsächlich auch nicht so gern aufräumen und unsere Hemden sind sowieso nie gebügelt. Weil bügeln tue ich halt nicht, aber das ist allen egal. Also wir laufen halt in ungebügelten Sachen rum, das ist eh cooler. Also das ist jetzt nicht so ein Problem. Was ich eben befürchte, wenn man jetzt versucht, den Männern die Männlichkeit zu nehmen und sie jetzt so zum Haus, also jetzt dazu verdonnert, mehr und mehr die Frauenarbeiten zu übernehmen, da fehlt dann irgendwann ja auch so der Sex. Oder? Also der...
Meinst du?
Ja.
Brauchst du den kernigen Mann, der
ja, also,
schraubt und schwitzt?
Also wir haben ein befreundetes Paar, da macht der Mann alles. Also da sitzt die Frau dann immer da so da und...
Guckt zu.
Und der Mann, der hat dann aber auch schon so Macken, der lässt zum Beispiel seine Frau nicht die Geschirrspülmaschine einräumen, weil er sein Prinzip hat. Der lässt die Frau nicht daran, weil in diesem Fach, wo die Gabeln und die Löffel und die Messer sind, das muss alles geordnet sein. Und das macht sie falsch. Also sie schmeißt alles durcheinander, genau wie ich. Und das bringt ihn auf die Palme. Und wenn ich den dann so beobachte, dann finde ich das in dem Moment so abtörend. Also, ich weiß auch nicht. Da habe ich es dann lieber, dass die Frau mal schnell dahin geht und alles in die Spülmaschine schmeißt. Oder der Mann kann es ja auch so reinschmeißen. Also, ne, aber dass man nicht dann so einen Fimmel kriegt.
Wie gehst du mit so Ultrafeministinnen um, die irgendwie sagen, das kann sie doch jetzt nicht sagen. Die Frauen haben sich so viele Jahre emanzipiert. Warum soll der Mann jetzt irgendwie handwerken, um Sexappeal zu haben? Warum bringt sie das ihren Söhnen nicht bei? Eine Frau hat so viel gekämpft im Laufe der letzten Jahrhunderte. Wir möchten das alles nicht mehr.
Nein, ich finde ja, die Emanzipation, das finde ich ja wunderbar. Und ich habe ja auch sehr davon profitiert. Sonst könnte ich ja meinen Beruf gar nicht machen und meine Selbstständigkeit nicht genießen und mir meine Freiheiten nehmen. Aber ich finde eben, um auch eine gewisse Ehrfurcht oder so eine gewisse, ein Respekt auch gegenüber den Männern zu haben, müssen die schon wenigstens noch so ein bisschen
kernig sein.
Ein bisschen kernig sein, finde ich schon. Was jetzt nicht heißt, dass die jetzt nur noch Holz hacken sollen.
Würde dir aber nicht missfallen, höre ich ein bisschen raus.
Ja, man kann ja die Arbeit dann auch so... Also ich merke schon, ich werde da auch von sehr vielen angegriffen. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen altmodisch, weil ich das halt einfach gerne mache und weil es für mich überhaupt nicht minderwertig ist, wenn ich mich um den Haushalt kümmere. Und natürlich helfen unsere Männer jetzt auch, den Tisch abzuräumen. Also meine Männer. Und die räumen schon auch mit auf und so. Aber die haben dann eben auch andere Sachen zu tun. Also gerade unsere Jungs. Und das finde ich total okay. Aber die erzählen mir auch tatsächlich, dass die weibliche Generation so um die 18, 19, 20, da sind die Mädchen tatsächlich extrem unterschiedlich zu meiner Generation früher. Also neulich hat unser Jüngerer, der 18-Jährige, hat sich mit einem Mädchen getroffen, was er ganz toll fand. Und dann, ich muss dazu sagen, die sind so erzogen, dass sie den Frauen noch die Türen aufhalten.
Die ich sind auch.
Voll altmodisch. Ja?
Ja.
Das finde ich einfach wichtig.
Gefällt nicht mehr allen Frauen, habe ich auch neulich eine Erfahrung machen müssen.
Das nervt.
Oder zum Beispiel verunsichert.
So Koffer, wenn die Koffer
ja,
oben
ich auch.
Über
aber
den Sitzen.
Aber ich frage mittlerweile, ob es okay ist.
Kriegt man noch eine rein?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich frage vorher jetzt.
Weil ja, aber mittlerweile ist ja auch so, wenn ich jetzt meinen Koffer da nicht mehr runterkriege, allein hier über den Sitzen, da steht kein Mann mehr auf und hilft mir. Dann verpasse ich echt die Haltestelle, weil mir keiner mehr hilft. Es sei denn, ich gehe dann auf irgendjemand zu und sage, können Sie mir bitte mal helfen? Also ich erwarte das gute Benehmen von Männern. Aber mittlerweile sind die Männer schon so erzogen, dass sie es nicht mehr machen. Und also jedenfalls das Mädchen, das sich da mit meinem Sohn getroffen hat, die hatte eine Tasche dabei, die kam irgendwie gerade vom Sport. Und die sind dann so Treppen runtergegangen und mussten am Schluss über so ein Mäuerchen springen. Die sind so spazieren gegangen. Und dann hat mein Sohn gesagt, soll ich dir die Tasche abnehmen? Also er ist vorgesprungen und das Mädchen wollte nachspringen und dann sagte, kann ich dir die Tasche abnehmen? Und dann guckte die den an, als hätte er so von allen guten Geistern verlassen und sagte, also nur weil ich ein Mädchen bin, heißt es noch lange nicht, dass ich meine Tasche nicht selber tragen kann. Und mein Sohn ist gegangen, der hat gesagt, okay, du dann. Weil der sagte, so ein Mädchen brauche ich nicht.
Hat er sie da stehen lassen an der Schwelle?
Die haben dann noch so ein bisschen Smalltalk gemacht, aber der hat dann gleich gesagt, so eine Kampf-Emanze brauche ich nicht, will ich nicht. Also wenn ich nett frage, soll ich dir die Tasche abnehmen, so wie er eben auch erzogen ist, dann braucht ihr mich nicht anzupampen. Und ich glaube, da nehmen sich viele Mädchen auch, ja, was weg. Ich finde es schon schön, wenn man auch ein bisschen verwöhnt wird. Wie gesagt, ich bin altmodisch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich keine Rechte mehr habe, wenn sich Männer mir gegenüber trotzdem respektvoll benehmen.
In was für eine Gesellschaft guckst du, wenn du so in die Zukunft guckst? Was glaubst du, in was für einer Gesellschaft werden deine Kinder aufwachsen? Wird das nochmal zu einem bösen Clash kommen, weil das sich überhitzt? Oder glaubst du, ist das jetzt gerade so ein Moment der Reibung und das wird sich schon finden? Weil das frage ich mich immer oft.
Ja.
Steigern wir uns immer mehr? wird es immer schwieriger, die Tür aufhalten, sagen einige, will ich nicht, Schwelle und ich nehme die Tasche ist nicht oder jemandem Feuer anbieten, ich weiß nicht, so, das sind ja so Kleinigkeiten. Und die werden so viel und ich spüre das selber auch, dass es mich dann irgendwann frustriert und ich dann selber zumache, weil ich dann das Gefühl habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich soll und was ich nicht soll, dann mache ich es einfach nicht. Und dann passiert es vielleicht, dass ich hier sitze und dein Koffer ist da oben. Und
ich verpasse die Haltestelle. Darum,
und du verpasst die Haltestelle und ich sage, nö, also ich werde der netten Dame hier jetzt nicht dabei helfen, weil nicht, dass es der nicht gefällt. So. Aha. Und vielleicht sitzt du da und wartest drauf, dass irgendjemand sagt, könnten Sie mal mir helfen oder mir die Tür aufhalten. Also was denkst du, wohin steuern wir? Jetzt, wenn wir dieses neue Jahrzehnt uns auch angucken, in dem wir uns befinden.
Ich finde es gerade ein bisschen überhitzt. Die Leute steigern sich da gerade so wahnsinnig rein und sind alle so wütend. Also das finde ich gefährlich, weil es vielleicht auch an dem Ziel vorbeischießt. Denn natürlich bin ich dafür, dass Frauen Rechte haben und dass Frauen ihre Berufe ausüben können und dass Frauen unterstützt werden, dass Frauen sagen dürfen, was sie meinen und einfach auch ihre Freiheiten haben. Aber deswegen muss man die Männer ja nicht alle abschießen. Also, und deswegen muss man den Männern ja auch nicht ihre Männlichkeit nehmen. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die Männlichkeit darin besteht, dass sie uns unterdrücken, sondern also Männer sind nun mal keine Frauen. Und ich finde, wenn man versucht, die Männer zu Frauen zu machen, dann werden die einem irgendwann oder der Frau an sich irgendwann enorm fehlen. Und was machen Frauen, wenn es irgendwann nur noch Weicheier gibt? Das wird irgendwie ganz schön langweilig.
Wie ist es, wenn man so auf Dinge gibt, wie wir haben ja sowas wie Gender Pay Gap und also so Sachen, die messbar sind tatsächlich, wo man sagt, jetzt mal vergessen wir mal die guten Manieren oder je nachdem, wer gute Manieren wie definiert. Wie ist es in der Branche? Wirst du als Frau in der Branche gleichwertig behandelt wie die Männer? Bekommt eine Tatortkommissarin das gleiche wie ein Tatortkommissar?
Boah, das weiß ich nicht, wie das bei den Tatortkommissaren ist. Ich weiß, dass es bei Schauspielern schon so ist, dass wir gleich viel respektiert werden.
Werdet ihr aber auch gleich bezahlt?
Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also dadurch, dass die deutschen Schauspieler nicht über ihre Gagen sprechen, ist das schwer nachzuforschen. Ich glaube, das ist relativ gleichberechtigt. Oder zumindest wird gerade sich darum bemüht, da eine gewisse Gleichberechtigung, sprich gleiche Bezahlung, langsam zu erreichen.
Aber das kann doch nicht sein, dass eine Frau für die gleiche Leistung weniger bekommt als ein Mann. Das kann doch einfach nicht sein.
Nee, aber das ist ja noch in vielen beruflichen Bereichen, ist das ja nach wie vor so. Und das geht natürlich überhaupt nicht.
Warum kriegen wir das nicht hin? Also das ist für mich eigentlich vom Verstand her das Einfachste, was es gibt. Du hast da zwei Leute, die arbeiten im gleichen Beruf, die sind gleich qualifiziert, sitzen quasi auf dem gleichen Posten und dann bekommt die eine einfach ein paar Prozent weniger, weil sie ja schwanger werden könnte und dann nicht mehr da ist. Oder warum auch immer. Es gibt ja die abstrusesten Herleitungen und Argumente, warum es schon okay ist, der Frau irgendwie knapp 20% weniger zu geben als den Mann. So.
Ja, wobei es ja da durch die Gewerkschaften sind ja da schon viele Berufsgruppen abgesichert. Ja. Also da bekommen ja viele Frauen mittlerweile zum Glück das, was auch die Männer verdienen. Aber es gibt natürlich immer noch so dunkle Flecken, wo ich da glaube ich aber tatsächlich, dass sich da in den nächsten 10 Jahren noch einiges tun wird.
Meinst du?
Ja, also das glaube ich schon. Und da zum Beispiel, da fände ich es auch tatsächlich wirklich wichtig. Also viel wichtiger als jetzt zum Beispiel der Punkt, dass mir ein Mann nicht mehr die Tür öffnen darf, weil ich dadurch irgendwie wie ein Schwächling aussehe, finde ich die gleiche Bezahlung auf jeden Fall. Das ist indiskutabel, das muss so sein.
Was sind Themen, die dich beschäftigen? Was sind so Sachen, wo du sagst, das ist so aktuell eine Sache, wo ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen, wo ich mich vielleicht verändert habe, wo ich mich vielleicht vor 5 Jahren nicht so sehr mit beschäftigt habe. Hast du sowas?
Also was jetzt dieses Thema betrifft?
Nee, oder generell. Also jetzt, wenn du jetzt mal überlegst und denkst, gibt es irgendwelche jetzt Sachen, die, ja, also wenn ich von mir selber reden darf, da, ich habe mich sehr viel mit irgendwie mit Mobilität beschäftigt und habe sehr viele Gedanken darüber gemacht, braucht man ein Auto, braucht man kein Auto, wie reise ich, welche Fahrten mache ich lieber mit der Bahn als mit dem Flugzeug. Ich achte irgendwie drauf, weniger Fleisch zu essen oder zu gucken, wo das alles herkommt. Es funktioniert alles so lala, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es super schwierig ist, sich umzustellen nach Dingen, die so festgefahren sind in einem. Aber ich würde mich mal interessieren, ob das irgendwie anderen Menschen auch so geht oder ob ich da irgendwie in so einer Blase auch wieder bin und die ganze Gesellschaft sieht es irgendwie anders.
Ja, es gibt einige Themen, über die ich mir schon sehr, sehr lange viele Gedanken mache, die aber so schwer, die leicht zu verändern sind im persönlichen Bereich, aber die so aufs Ganze gesehen irgendwie so festgefahren sind. Also da ist zum einen eben besserer Schutz unserer Kinder, Internet, Kinder, wie sagt man?
Verstehe.
Dass man da irgendwie nicht weiterkommt, dass diese Menschen, die Kinder dort missbrauchen, so schwer zu fassen sind. Überhaupt der Kinderschutz, also dass es so schwer ist, die Kinder manchmal ja auch vor den eigenen Eltern zu beschützen. Und das war ja jetzt auch zur Corona-Zeit oder ist nach wie vor zur Corona-Zeit so schlimm. Also die Dunkelziffer der Kinder, die dadurch, dass sie nicht mehr in die Schule gehen konnten oder in die Kita, zu Hause misshandelt werden und es aber keiner mehr erfährt. Das finde ich so, so schrecklich. Also da, das macht mich, sprachlos.
Wie hast du das mit dem Internet mit deinen Kindern gemacht? Die sind ja auch alle im Internetzeitalter groß geworden. Wie hast du das gesteuert, um zu gucken, weil du hast so ein Smartphone. Und da ist alles drauf. Und die Kinder sind besser als wir. Die wissen, wie man das umgeht, alles. Was kann man machen? Das ist für mich auch ein unglaublich wichtiges Thema. Und ich suche immer nach Lösungen. Muss man in der Schule irgendwie das Fach Internet und soziale Medien anbieten? Muss man die Kinder früh schulen? Ist es die Aufgabe der Eltern, die Kinder vor bösen Sachen, die passieren können, irgendwie zu bewahren? Wie habt ihr das gemacht?
Ich meinte jetzt mit dem Internet eher so Kinderpornografie.
Kinder können...
Durch Erwachsene.
Ich meine dann, dass Kinder dann zum Beispiel in sehr, sehr jungen Jahren auf Pornografie kommen. Dass die mit Dingen in Berührung kommen, wo man sich denkt, vielleicht sollte irgendwie so ein Achtjähriger das nicht sehen. Jetzt, wenn ich auch mal ein bisschen altmodisch dann das sage. Aber also, du hast das Handy und du kannst da drauf und so... Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Du hast schier unendliche Gefahrenquelle. Du warst
war
so beim Thema, Kinder, die im Internet quasi gelockt werden durch irgendwie Cyber-Grooming und solche Dinge. Aber na, da können wir auch drüber sprechen. Was ist denn die Lösung in diesem schier unendlichen Netz, wo keiner so genau weiß, was passiert, weil es halt einfach kein Raum ist, in dem man reingehen kann und sagt so, das wird jetzt hier aufgelöst, diese Veranstaltung. Was sind denn die einfachen Lösungen?
Eine Lösung habe ich dafür natürlich nicht. Genauso wenig wie die Spezialisten anscheinend eine Lösung für dieses Problem haben. Und das läuft immer so weiter. Es werden zwar immer wieder so Internet-Kinderpornografie-Ringe aufgelöst, aber es wird ja immer mehr. Und die Kinder sind da schutzlos ausgeliefert. Und für mein Gefühl wird das immer schlimmer und immer mehr. Und was jetzt das Benutzen der Computer, also von Kindern, dass die Internetsucht betrifft. Also bei unseren Söhnen war das so, dass die von sich aus nicht viel Interesse daran hatten. Nun haben die beide sehr viel Sport gemacht. Also der Große hat Fußball gespielt und der Kleine hat Breakdance gemacht, wie verrückt. Und die hatten gar keine Zeit, sich da jetzt groß mit dem Internet auseinanderzusetzen. Nö, haben die nicht gemacht.
Hast du Glück gehabt?
Ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Oder alles richtig gemacht? Indem man die Kinder nicht vor dem Netz parkt. Hast du ja heute auch. Du hast ja Leute, die sind dann nach Homeoffice und Homeschooling und zu Hause kochen und sich um alles kümmern, so gestresst, dass die sagen, sorry, ich kann nicht mehr. Hier hast du das Pad. Ich setze dich mal davor.
Ja, klar.
Und das hört dir nie auf. Da kommt ja eine Folge nach der anderen.
Klar.
So. Und dann kannst du mal 5 Minuten ausschnaufen.
Ja, nee, das haben wir nie gemacht. Dann hatten wir aber auch das Glück, dass wir wahnsinnig viele Tiere hatten zu Hause. wo die Kinder eigentlich auch immer beschäftigt waren. Und wir hatten zudem das Glück, dass wir viel Platz hatten und immer ein volles Haus. Also unsere Jungs hatten immer Freunde.
Immer beschäftigt.
Ganze Wochenenden, das Haus voll und so. Insofern hatten die immer zu tun. Und abends gab es dann einen Film, durften die sich dann einen Film aussuchen und dann wurde ein Film geguckt mit den Freunden. Aber das war es dann auch.
Und dann war Schluss?
Ja.
Aber ins Bett?
Naja, nö, die mussten jetzt nicht immer unbedingt so früh ins Bett, die durften dann noch weiterspielen. Aber die hatten auch genug im Kopf, um da sich die Zeit manchmal bis 1 Uhr früh, wir waren da nicht so streng. Aber die haben dann, die haben einfach kein Internet gebraucht.
Ja.
Und was mich dann immer noch wirklich sehr beschäftigt, ist das Problem der Massentierhaltung, weswegen ich auch Vegetarier bin, schon seit längerem allerdings, dass man das nicht in den Griff bekommt.
Will man, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es ist nicht so schwierig, das in den Griff zu bekommen.
Ja, das
war eine Vermutung.
Das Problem ist, glaube ich, dass die Menschen sich durchaus dafür interessieren, dass die Tiere, die sie dann später essen, besser aufgezogen werden. Ja. Aber dass sie nicht bereit sind, 20, 30 Cent mehr zu zahlen.
Mehr zu zahlen.
Und das, das ist wirklich ein Problem.
Gibt ja viele Experimente dazu, ne? Also wenn du mit den Verbänden sprichst, wenn du jetzt mit Penny und Rewe und Aldi und so weiter, die haben Experimente gemacht und gesagt, wir haben die Leute vorher gefragt, wären sie denn bereit? Alle, natürlich bin ich bereit und wenn das Tier gut gehalten wird, dann zahle ich auch gerne 50 Cent mehr. Und dann sagen sie, ja, aber wir haben auch die Zahlen dazu. Wir haben ja diese Produkte dort stehen und die Leute kaufen nicht dieses 50 Cent teurere Produkt, also viele zumindest nicht. Die sagen das vorne, bevor sie in den Laden reinkommen und befragt werden. Aber das, was sie dann machen letztendlich, ist was ganz anderes.
Ja, ja.
Und da frage ich mich, warum das so ist. Also warum ist das so? Warum haben wir nach all den Bildern, die wir sehen, nach all den Emotionen, die ausgelöst werden? Weil ich esse Fleisch und ich esse auch nicht knapp Fleisch, aber ich habe irgendwie mittlerweile doch ein bisschen aufgehört damit. Also ich kann das nicht mehr so einfach. Es macht was mit mir. Und wenn ich dann noch die Bilder im Kopf habe, und deswegen finde ich, je häufiger man das zeigt, umso besser. Sei es das Schweinehochhaus, wo diese Tiere dann da in absoluter Dunkelheit da hoch und runter gefahren werden, um gemästet zu werden. Und sorry, das möchte ich dann aber auch nicht essen. Dann.
Nee.
Und ich finde, ich habe das Recht, auf der Verpackung auch zu wissen, was das ist. Und ich frage mich, warum die Gesetzgebung das nicht macht. Ich weiß, warum sie es nicht macht, weil die Lobby der anderen sehr stark ist, aber warum man sich über diese Lobby nicht hinwegsetzt. Mhm. Wie lange bist du schon Vegetarierin?
Auch schon lang. Ich habe mit 15 angefangen, war da 22 Jahre Vegetarierin und jetzt auch schon wieder einige Jahre.
Und hast du zwischendrin aufgehört, so wie mit dem Rauchen anfangen oder wie?
Ja, aber wir haben dann immer Fleisch gegessen, wo wir auch wirklich wussten, also wo das Fleisch herkommt.
Ja, ja.
Also von einem kleinen Metzgerbetrieb hier in Berlin, der quasi seine Tiere mit Namen kennt. Also das.
Und was ist der Schritt, der fehlt zur Veganerin, um zu sagen, ich esse gar keine tierischen Produkte?
Das wäre mir, glaube ich, zu wenig Genuss.
Ja. Wenn es nur noch Gemüse gibt.
Ja.
Also, kein Käse.
Ja.
Keine Eier. Ja. Das könnte ich auch nicht. Es gibt so bestimmte Dinge, wobei ich glaube das, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich könnte ich es doch am Ende. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist Veganer.
Ja.
Und wenn der vegane Burger macht, Hammer.
Ja, ja, wenn man das...
Hammer.
Man kann
mit
da
allem,
sehr gute,
was er macht, Hammer.
Ja, ja. Wir kochen das auch manchmal, aber es ist natürlich zeitaufwendiger. Und ja, ich bin auch irgendwo gegen alles so vollkommen festgefahrene. Also, ne, wenn man dann den Tag damit verbringt, zu überlegen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Und also da wird es mir dann schon wieder ein bisschen zu anstrengend. Ich will schon auch ein bisschen Spaß am Leben haben und jetzt nicht nur daran denken, was ich essen darf. Aber ja, da habe ich mich wirklich auch gefragt, wieso das nicht funktioniert. Also warum die Deutschen sagen, ja, uns tut das wahnsinnig leid, was für die Tiere, was mit den Tieren gemacht wird, bevor wir sie essen. Aber wenn sie dann auf dem Preisschild sehen, das ist 30 Cent billiger, dann nehmen sie doch das Massentierhaltungsschwein. Ich habe da mal gedreht in so einem Betrieb und da ist mir wirklich alles vergangen. Das war allerdings ein Bio-Betrieb, ein Bio-Schweine-Mastbetrieb. Und es war so, dass die Schweine bis zum dritten Monat in einem großen Stall, in einem großen Gehege spielen durften. Also waren so 10 Jungschweinchen, die haben da drin so gelebt. Und dann wurden die getrennt und kamen dann kurze Zeit später schon in abgetrennte Boxen, die sehr, sehr klein waren. Und später dann in Schachteln, also in diese Metallschachteln, wo sie sich nicht mehr bewegen konnten. Waren vorne angebunden und hatten kein Stroh, weil der Bauer uns erklärt hat, dass Schweine im Sommer bei Stroh schwitzen. Also sie waren auf Dielen, auf vollgekackten Dielen, wo dann eben der Kot so durchgelaufen ist. Dann habe ich gefragt, was ist denn da jetzt bitte artgerecht oder bio? Ich glaube, es war eben nicht artgerecht, sondern bio. Und dann hat er gesagt, naja, dass die nicht auf Metall stehen. Und sie haben, glaube ich, 5 Zentimeter mehr Platz zur Seite hin. Dann habe ich gesagt, sie können sich ja gar nicht hinlegen. Sagt, doch, die legen sich hin. Sag ich, aber die können sich nicht zur Seite legen. Ja, das brauchen die nicht. Und das Schlimmste waren eben die Sauen, die Kinder bekommen haben. Sagt man dann Legesauen?
Die Legesauen, ja.
Legesauen, ja. Die auf dem Boden festgebunden waren. Also sie mussten liegen, die durften nicht aufstehen. Die mussten ihre Kinder im Liegen gebären und waren dann quasi an dem Boden, an diesen Holzboden gefesselt. Und die Ferkelchen liefen so um sie herum und haben dann eben gesaugt. Dann habe ich gesagt, ja, aber die kann sich ja gar nicht bewegen, die Muttersau. Und dann sagte er, naja, was denken Sie, wenn die aufsteht und sich wieder hinlegt, dann zerquetscht sie ihre Ferkel. Und dann sage ich, wie lange muss die da jetzt so liegen? Weil die hat auch im Liegen gekackt und so. Also die konnte nicht aufstehen. Sagt er, ja, ein paar Tage, bis die Ferkel groß genug sind. Und da dachte ich, boah, ich esse nie wieder Fleisch, ey. Ich esse nie wieder Biofleisch, weil, boah, also das hat überhaupt nichts zu sagen. Das geht da wirklich nur um die Ernährung der Schweine aber oder der Tiere, die wir dann essen, aber nicht um die Haltung. Und das Schlimme ist eben, dass man das den Bauern zum Vorwurf macht, die aber ja auch nicht anders können, weil sie nicht finanziell unterstützt werden, um ihre Ställe umzubauen. Also die Bauern würden, glaube ich, sehr gerne diesen Zustand verändern. Aber vielleicht müsste man auf die Massentierhaltungsfleischverpackungen so Bilder kleben wie bei den
Schockbilder.
So Schockbilder.
Ich glaube, das wurde versucht.
Ich glaube,
es wurde versucht, aber bei den Zigaretten hat es ja auch nicht funktioniert. Die Schockbilder.
Nee?
Nee, ich glaube, die Leute wissen schon ganz genau, was sie da machen. Also, weil ich habe auch diese Bilder gesehen. Ich habe auch an diesen ganzen Orten gedreht. Ich habe mir den Unterschied zwischen Legebatterie, Kleingruppenhaltung, Freilandhühner und so weiter erklären lassen. Das war auch ganz faszinierend. Der Bauer meinte dann zu mir auch, dass die sogenannte Kleingruppenhaltung, also quasi das, was früher die Legebatterie war, jetzt nur ein bisschen mehr, dass das für das Huhn das Beste sei. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann hat er mich rübergenommen in die nächste Halle, wo dann die nächste Stufe war. Der hatte irgendwie alle Stufen. Der hat Stufe 0 bis Stufe 4 irgendwie alle Eier verkauft. Aha. Dann konntest du ganz anschaulich in so einem Museum einmal durchlaufen. Und dann meinte er, was beobachtest du denn jetzt hier, wenn du dir die Hühner anguckst? Dann meinte ich, die sehen irgendwie so ein bisschen zerrupft aus. Meinte er ja richtig. So ein Huhn kann sich, ich erinnere mich so grob noch, kann sich 30 andere Hühner merken. Wenn es 40 andere Hühner werden, wird es Stress für das Huhn. Das mag das Huhn nicht, weil dann ist es verwirrt und es möchte nicht. Und die Hühner, die jetzt hier frei rumlaufen, die treten permanent auf ein neues Huhn, was sie nicht kennen. Und dadurch entstehen Kämpfe und dann zerrupfen die sich gegenseitig. Mhm. Und dann meint er, für die Gesundheit des Tieres, wo sie am wenigsten Antibiotika geben müssen, wo sie am wenigsten Verluste bei den Tieren haben, wo am wenigsten Verletzungen sind, ist die Kleingruppe. Aber die Kleingruppe ist optisch gesehen der Ort, wo man auf gar keinen Fall möchte, dass dort irgendwas gehalten wird. Und am glücklichsten waren tatsächlich in meinen Augen die Hühner, die draußen ganz normal rumgelaufen sind.
Ja, klar.
Das war, da saßst du da und dachtest du dir, ja, das, so stelle ich mir das auch alles vor. Und dann meinte er so, ja, geht aber nicht. So, meinte ich, warum nicht? Meinte er, wir haben nicht so viel Fläche. Mhm. Weißt du, wie viele Eier wir brauchen, mein Junge? Meinte ich, nee. Meinte er, ganz schön viele. Weißt du, wo überall Eier drin sind? Mhm. Und dann meinte ich so, ja. Meinte er, wahrscheinlich glaubst du jetzt so ein Spiegelei und so ein Rührei. Nee, in allen Kuchen, in allen Torten, in allen Nudeln, in was weiß ich was so. Mhm. Und wenn wir alle diese Eier in Deutschland so produzieren wollen würden, dass diese Tiere auf dieser grünen Wiese glücklich sind, dann könnten wir das nicht. Das geht nicht, wir haben gar nicht diese Fläche da. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum wir so konsumieren, wie wir konsumieren. Dann habe ich ein halbes Jahr drüber nachgedacht, habe ich es wieder vergessen und dann esse ich wieder alles, was ich davor auch gegessen habe. Das ist mein Fehler. Und ich habe noch keine Lösung gefunden, was man dagegen machen kann. Die einzige Sache, die ich glaube, ist, der Staat zwingt mich. Entweder ist das Produkt nicht mehr da oder man sagt, es ist so teuer, dass man es sich wirklich dann nur noch an bestimmten Tagen leisten kann oder was auch immer.
So. Ja, das fände ich halt vielleicht die beste Lösung, dass man den Preis für tierische Produkte anhebt und dann kann man eben nicht jeden Tag Eier essen oder Schweinefleisch oder
auch Kuchen oder
Rinder.
Kekse, egal, alles überall drin.
Ja, aber das wäre ja durchaus gesund. Also das wäre ja, denke ich mal, auch im Sinne unserer Ärzte, weil es würde dann viel weniger Krankheiten geben. Die Menschen müssten eben ihre Ernährung ein bisschen umstellen.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen wollen ganz viele Dinge nicht machen, solange man sie nicht dazu zwingt, es zu machen. Es ist ein bisschen schade, dass es immer so einen Zwang geben muss. Aber also, es funktioniert bei mir selber ja auch nicht so wirklich.
Ja, doch, bei mir hat das schon was bewirkt. Nun habe ich natürlich...
Dann verrate uns das Geheimnis, damit wir das nachmachen können. Was war der Punkt, wo du gemerkt hast, ist es Willensstärke, ist es... was ist es? Permanentes dran zurückerinnern?
Nee, ich beschäftige mich eben sehr mit Ernährung und auch mit Gesundheit. Und ich habe so viel darüber gelesen, dass man mehr Gemüse essen muss. Dass wir tatsächlich viel, viel Gemüse essen und auch im Winter deutsches Gemüse. Das hört sich jetzt vielleicht völlig langweilig an, aber da kann man so tolle Gerichte herstellen und braucht weder Eier noch Fleisch. Und es ist einfach fantastisch. Also es gibt genug zu essen. Man muss jetzt nicht unbedingt auf, also jeden Tag irgendein Fleisch essen oder jeden Tag
Eine Flugmango oder Litschis aus.
Ja.
Das brauchen wir nicht tatsächlich.
Ja. Und das habe ich eben auch eingeschränkt. Also ich hatte früher durchaus mal auch im Winter, was weiß ich,
Erdbeeren.
Eben so Mangos, Erdbeeren, Avocados. Oder überhaupt, auch im Sommer, die gibt es eigentlich auch nicht. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber ich muss sagen, dass es auch durch Corona jetzt erst zu so einem Umdenken tatsächlich gekommen ist. Also dadurch, dass man doch sehr viel Zeit hatte, um über alles nachzudenken. Da merkt man dann doch, dass man vieles gar nicht braucht. Also dass man es eigentlich auch ruhiger angehen könnte. Das ist aber auch der einzige positive Beigeschmack, den Corona so mit sich bringt, dass man ja über vieles anders denkt in der Zwischenzeit.
Worüber denkst du anders?
Naja, eben was Ernährung betrifft, was den Tierschutz betrifft, was mein eigenes Verhältnis zur Natur betrifft, Fortbewegungsmittel, weil man ja nicht mehr fliegen kann. Also früher bin ich ja auch wahnsinnig oft hin und her geflogen, um zu Dreharbeiten zu gelangen. Das geht ja mittlerweile alles gar nicht. Und es funktioniert trotzdem. Also man kann auch mit dem Zug fahren. Das liegt natürlich daran, dass man in dieser Zeit jetzt auch mehr Zeit für sich hat oder mehr Zeit, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Und noch vor 2 Jahren war man ständig im Stress und musste eben die möglichst schnellsten Verkehrsmittel dann wählen.
Was ganz schöner Quatsch war, ne? Rückblickend. Weil irgendwie hat es in dieser Zeit ja auch alles wunderbar funktioniert. Musste irgendwie gar nicht so schnell irgendwo sein. Weiß ich nicht, warum das dieses Umdenken so lange braucht, bis das bei einem sitzt und man sich das verändert. Bist du so eine, du warst eine Fliegerin, warst weniger Bahnfahrerin? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich bin eher geflogen, ja.
Weil es schneller ging?
Weil es schneller ging.
Ging es denn letztendlich auch schneller oder dachte man, es geht schneller?
Nö, man dachte, es geht schneller. Es geht überhaupt nicht schneller. Wenn du wirklich alles zusammenzählst, die Fahrt zum Flughafen, das Warten, das Einchecken,
Sicherheitskontrolle,
Verspätungen
haben Flugzeuge ja auch.
Ja, dann bist du eigentlich mit dem Flugzeug manchmal sogar langsamer vorangekommen als mit dem Zug.
Was hast du die Bahn für dich entdeckt?
Ja, wobei ich natürlich für meine Lesereisen, jetzt für die Buntschuhs, war ich ja doch sehr viel in Deutschland unterwegs. Die letzten Jahre, also letztes Jahr nicht mehr wegen Corona, aber grundsätzlich hatte ich immer so 40 Lesungen in verschiedenen Städten zwischendurch. Und da bin ich immer mit der Bahn gefahren. Das ist dann auch sehr angenehm, weil man, wenn man in der Bahn sitzt, natürlich wunderbar schreiben oder lesen kann. Es sei denn, es sind irgendwelche Leute hinter einem, die ununterbrochen quatschen oder telefonieren. Und das finde ich ja auch so schlimm. Zum Beispiel, wir sind ja jetzt in so einem Ruheabteil.
Wir sind im Ruheabteil, aber ganz alleine. Meine Damen und Herren, wenn Sie wissen wollen, wo wir sitzen, wir haben den großen Luxus, da wir ja auch uns ein bisschen ungestört unterhalten wollen, sitzen wir in diesem kleinen, gemütlichen Abteil quasi am Lokführer vorne. Aber der Lokführer am ganz anderen Zugende sitzt, sitzen wir quasi ganz alleine hier am Ende des Zuges in so einem Sechserabteil. Sehr gemütlich in einem ICE 4, wenn ich ihn richtig erkannt habe, ja.
Und wir stören niemanden.
Wir stören niemanden.
Was ich eben nur wirklich total blöd finde, dass wenn man jetzt als normaler Fahrgast in so einem Abteil sitzt, wo ja auch hier das durchgestrichene Handy an der Wand klebt und so ein Männchen mit Psst und so, hey, dann sitzen da Leute neben einem, die sich die, keine Ahnung, Schwarte vom Bauch wegreden. Du denkst, boah, bitte, seid doch mal still. Und wenn man dann sagt, können Sie bitte nur ein bisschen leiser sprechen, dann sagen die, wieso? Ist das verboten? Dann sage ich, naja, also das ist jetzt hier ein Ruheabteil. Ja und? Darf man jetzt hier nicht mehr reden oder was? Dann sage ich, dann deute ich immer auf das Männchen mit dem Psst-Zeichen und naja, also vielleicht ein bisschen leiser.
Bist du so? Bist du dann die dann sitzt
ja,
und sagt...
wenn ich lesen will oder lernen muss und dann schreien die da rum über... Ich will mir doch nicht jeden Quatsch dann immer anhören. Und dann, boah, dann wird man so angemacht immer. Ja, setzen Sie sich doch woanders hin, wenn Sie das stört. Da denke ich ja, dann setzt ihr euch doch woanders hin. Ich meine, ich gehe doch extra in den Ruheabteil, damit ich meine Ruhe habe. Das sagt ja schon der Name, Ruheabteil.
Ja, 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 das ist so, das ist so.
Aber man wird dann immer sehr schnell, sehr doll beleidigt und gemaßregelt. Insofern gehe ich mittlerweile meistens dann einfach woanders hin.
Ach nein, du bist dann die einknickt und sagt, ich möchte jetzt nicht...
Ja, weil die einen dann hassen. Also das ist dann auch unangenehm.
Boah, das finde ich aber nicht okay. Ich finde, du kannst sitzen bleiben, wenn du im Ruheabteil bist und das hier wird nicht großartig mit der Firma rumtelefoniert und Videokonferenzen abgehalten. Es gibt ja die Orte im Zug, wo man das machen kann. Es gibt da ganz viele Orte im Zug, wo du sehr laut sein kannst, wo kein Männchen Psst macht.
Ja.
So. Also ich achte jetzt immer sehr drauf. Ich bin irgendwann mal versehentlich im Ruheabteil gelandet. Ich wusste vom Ruheabteil, ehrlich gesagt, eine lange Zeit nicht, dass es das gibt.
Ich gleich. Ich finde es eigentlich toll, dachte, eine tolle Idee.
Der ist immer da, weil man ist in Deutschland und da muss man dafür nicht so laut reden. Und da habe ich immer gesehen, so, nee, warte mal, da steht der Ruheabteil, habe ich dann immer begriffen, das Ganze. Und dann, mir ist das auch mal passiert. Ich war sehr laut im Ruheabteil, aber mea culpa, ich wusste es nicht. Und dann hat mich auch jemand gemaßregelt und ich habe aber mit so einem Finger auf das Psst-Zeichen und ich habe dann sofort verstanden, worum es geht und dann habe ich darauf geachtet, beim nächsten Mal da zu sein, wo die lauten Leute sind.
Aber das Schlimmste ist ja an solchen Leuten, also das ist ja dann auch wieder verblüffend, dass die sich dann aufregen, wenn irgendwo Kinder rumschreien.
Ja.
Was mich jetzt persönlich nicht so stört, weil ich das halt kenne von früher. Aber dann, wenn dann so eine Mutter ihre Kinder nicht im Griff hat, hallo, hallo.
Sehr kinderunfreundliches Land.
Ja.
Siehst du das auch so? Ja. Warum ist das so? Ich finde das so schade, weil, also, nun, das Kind muss jetzt nicht hier von Tisch zu Tisch springen. Wenn dort niemand was sagt oder das Kind, weiß ich nicht, steht da und malt das Fenster an, dann würde ich, wahrscheinlich hättest du als Mutter dann auch gesagt, du, mein Sohn, bitte, das machen wir nicht. Es gibt ja auch schlecht erzogene Kinder und Eltern, denen es egal ist, was ihre Kinder machen. Von denen reden wir jetzt nicht.
Von denen reden wir nicht.
Wir reden jetzt nur von Kindern, die ganz normal Kinder sind und Menschen sich einfach gestört dadurch fühlen, dass ein Kind mal halt sein Organ nicht so unter Kontrolle hat wie ein Erwachsener im Ruheabteil. Warum sind wir so in Deutschland?
Ja, das ist, ich habe da schon sehr viele Jahre darüber nachgedacht, weil mir das ja früher auch manchmal so ging, dass die Jungs nicht funktioniert haben.
So wie du das wolltest?
Ja, dass man dann zum Beispiel, boah, mit denen, da gibt es ja auch dann so Fallen. Man geht durch den Supermarkt und hat es irgendwie gut überstanden. Die Kinder waren brav, bis man zur Kasse kommt, wo dann so die Süßigkeiten...
Ja.
Und dann kommt man, hat man den ganzen Supermarkt friedlich durchquert und kommt nicht über die Kasse hinweg, weil die dann irgendwie noch so ein Haribo wollen oder irgend so ein...
Bist du eingeknickt oder um die Kontenance zu bewahren oder hast es mir jetzt egal?
Naja, das Verrückte ist, wenn du dann nicht einknickst und so tust, als wären die Kinder gar nicht da, was einem ja von Erziehungsratgebern so empfohlen wird, dann gibt es bestimmt irgendwo so eine Tante, die sagt, ja, hören Sie nicht, dass Ihr Kind weint? Ja, wollen Sie das jetzt immer weiter weinen lassen? Können Sie dann nicht was dagegen tun? Oder du sagst jetzt, sei doch mal still, dann wirst du auch angerüffelt. Ja, reden Sie immer so mit Ihrem Kind? Also man macht das sowieso nicht richtig. Aber also, ich weiß nicht, warum Menschen, Kinder, also gerade so in Deutschland ist es ja schon so, dass lärmende Kinder nicht so gern gesehen werden. Und ich weiß nicht, warum. Ich mag das echt immer total gern. Also jetzt nicht so...
Ich glaube, da sind wir uns alle. Wir reden nicht von den Kindern, die unkontrollierbar sind, weil meistens ihre Eltern unkontrollierbar sind. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Kind unkontrollierbar vom Himmel fällt, sondern dass das Kind sehr, sehr viel spürt, ob das Elternteil oder wer auch immer, der dabei ist, Ruhe ausstrahlt, Souveränität ausstrahlt, Liebe, Herzlichkeit, Interesse ausstrahlt. So. Kannst ja auch das Kind beschäftigen.
Ja, vielleicht ist das bei vielen Menschen auch so, dass die einfach zu viel Stress haben, dass die so festgefahren sind in ihrem Leben und dass die vielleicht vergessen haben, dass sie auch mal Kinder waren oder vergessen haben, wie es ist, Kind zu sein und dass da eben vieles ständig neu ist. Und das ist aufregend und dann muss man auch mal jauchzen oder schreien. Und ich glaube, vielen Erwachsenen ist das gar nicht mehr in Erinnerung. Und es wäre vielleicht ganz wichtig, das Kind in sich auch mal wieder zu suchen.
Vielleicht machst du das selber?
Noch nicht. Ja, ich mache das.
Wie machst du das?
Ich beschäftige mich sehr mit Kindern. Ich bin auch... Es gibt so einen ganz tollen, eine ganz tolle Kinderhilfsorganisation, ein Platz für Kinder, für die ich auch arbeite. Und da beschäftige ich mich sehr mit Kindern, die noch ganz klein sind, also wenige Monate bis 12 Jahre. Die werden, wenn sie auffällig werden in der Kita oder in der Schule oder beim Arzt, wenn die Verletzungen aufweisen, dann deutet das ja oftmals auf Misshandlung oder Missbrauch hin. Und diese Kinder werden dann durch unsere Organisation also erstmal von zu Hause gelöst. Und dann hat man ein halbes Jahr Zeit, herauszufinden, was mit diesen Kindern passiert ist, also was die erlebt haben. Was sehr schwer ist, weil diese Kinder nicht über ihre Eltern sprechen. Die schützen ihre Eltern. Und dann versucht man entweder die Eltern wieder mit einzugliedern, und die Eltern eben an die Kinder heranzuführen, die Kinder an die Eltern zurück, dass das irgendwie eine einigermaßen harmonische Beziehung vielleicht am Ende wird, wenn man auch die Probleme der Eltern versteht. Vielleicht finanzielle Sorgen oder gesundheitliche Probleme. Da ist ja oft vieles, was Eltern dazu treibt, dass sie ihre Kinder misshandeln oder schlecht behandeln. Oder die Kinder werden an Pflegeeltern vermittelt, die auch geschult sein müssen, um mit diesen Kindern umgehen zu können, weil die oft sehr schwer geschädigt sind. Und da habe ich auch gelernt, wie schwer es ist, mit Kindern, die eigentlich schon ruiniert sind, überhaupt in Kontakt zu treten. Also ich habe diese Kinder besucht. Ich habe mir das dann so ganz blödsinnig romantisch vorgestellt. Man geht dahin, man bringt irgendwas mit, man wird dann mit den Kindern spielen, man liest vielleicht ein paar Geschichten vor. Tatsache ist aber, dass die Kinder
überhaupt das nicht wollen, ne?
Nee, die haben meistens totale Angst vor Erwachsenen.
Ja.
Also die sind völlig scheu und auch sehr oft aggressiv und wollen gar nicht, weil die so Schlimmes erlebt haben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und Kinderseelen sind so zerbrechlich, da muss man ganz behutsam sein und ja, ganz, ganz genau hinhören und hinsehen. Das ist so ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt. Und insofern mag ich keine Erwachsenen, die Kinder, die dann so sagen, halten Sie doch mal Ihr Kind still, gerade in Zügen. Merken Sie nicht, dass das nervt?
Nee. Als wenn man das absichtlich macht, ne? als wenn da jemand das will, dass das so ist. Ich habe auch seit Jahren einen Verein, Zweikampfverhalten, wo wir auch diese Arbeit machen, jetzt speziell in Hamburg.
Ja.
Das sind bei uns, es gibt, taucht auch natürlich auf mit Kindern, die Misshandlungen haben und so weiter, aber es ist eher noch zur Schwelle davor, wenn du merkst, es stimmt zu Hause irgendwas nicht.
Ja.
Es ist noch nicht in Richtung, noch nicht Richtung Gewalt, die taucht auch immer auf. Du merkst, dass es an vielen, vielen Faktoren hängt. Der Vater ist im Knast oder gibt's überhaupt gar nicht oder die Mutter hat irgendwie 5, 6 Kinder und kommt nicht mehr hinterher und dann kommen Geldsorgen hinzu, Alkoholsucht kommt hinzu, mangelnde Bildung kommt hinzu, mangelndes Interesse an den Kindern, manchmal auch völlige Überforderung einfach. Gibt's ja auch. Menschen können ja auch überfordert sein. Und wenn wir dann in den Schulen merken, dass da was nicht stimmt, dass die einfach nicht mehr so reagieren. Oder wenn die in Sportvereinen, wir haben das mit Fußball aufgebaut, wenn sie zum Beispiel besonders viele rote Karten bekommen haben, dass das Kind immer im Spiel aggressiv ist, dann nehmen wir die raus und dann versuchen wir über Monate oder teilweise auch über Jahre mit denen über verschiedene Sachen, die wir uns ausgedacht haben, Anti-Aggressionstraining, Coachings, Rhetoriktraining, Flirttraining, wie gehe ich mit einer Frau respektvoll um, Sachen, die man ja sonst eigentlich von seiner Familie lernt, ne? Oder von einem älteren Geschwisterkind oder von intakter Gesellschaft, in der man sich befindet. Mhm. Versuchen wir denen dann zu helfen, jetzt seit 10 Jahren, bei einigen klappt es nicht, ist einfach so.
Ja.
Es ist unglaublich frustrierend und noch verletzender für einen selber, wenn man sieht, da hast du jetzt 2, 3 Jahre intensiv wirklich diesem Kind über die Schultern geschaut und hast alles gegeben, was du kannst, was du selber dachtest, was du kannst. Und in dem einen Moment, wo du wegschaust, ist wieder alles bei Null.
Ja, ja.
Ist schwer. Und dann weiß man nicht, warum man das macht. Aber es gibt dann halt auch die Kinder, die dann jetzt 18, 19, 20 sind, die auch aus diesen Familien kamen und jetzt bei uns arbeiten.
Wie toll.
Weil sie es geschafft haben, da rauszugehen. Und wenn man die einsetzt, die das am eigenen Leib gespürt haben und mit den Kindern dann sprechen, die dann 8, 9 Jahre vielleicht jünger sind als die, die haben einen wahnsinnig guten Zugang.
Ja.
Und wir versuchen, die dann auszubilden in Richtung Sozialpädagogik, Erzieher und so weiter, um zumindest so einen Beitrag zu leisten. Und wir kommen alleine in Hamburg-Wilhelmsburg nicht hinterher. Das muss ich dir mal vorstellen. Also guck dir mal an, was es für Defizite in einem einzigen Stadtteil in Hamburg gibt, wo wir mit unserem Verein nicht hinterherkommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel es noch ist.
Ja.
Und das ist hier bei uns in Deutschland. Wir reden nicht von dem hungernden Kind in Äthiopien.
Ja.
Wir reden von den Problemen, die hier direkt bei uns vor der Haustür passieren.
Ja.
Und es macht mich so unfassbar wütend, was ich auch anfangs sagte, warum unser großer, reicher, mächtiger Staat nicht in der Lage ist, das aufzufangen.
Mhm.
Mhm. Wir können, jede Kleinigkeit wird in diesem Land kontrolliert. Jede Kleinigkeit wird kontrolliert. So. Kannst dich 1 Cent deiner Steuern falsch angeben, kommt das Finanzamt und sagt, das geht nicht, das haben Sie falsch, die Mehrwertsteuer müssen Sie so berechnen, Herr Abdullahi, warum hier, Zettel. Und dann hast du da aber die 3 Kinder in Wilhelmsburg, die da tagtäglich geschlagen werden und dann natürlich nicht in der Schule mitmachen. Wie sollen die auch? Mhm. Wie soll das ein 8-9-jähriges Kind machen? Das ärgert mich.
Ja, mich auch.
Ich weiß nicht, was. Vielleicht muss man selber in die Politik gehen. Vielleicht muss man selber am entscheidenden Hebel sitzen. Ich weiß es nicht.
Tja, ja, ich weiß es auch nicht, was man da tun kann. Also, es gibt so viele Vereine auch mittlerweile eben, die sich darum kümmern.
Ja.
Aber es ist, ich denke mal, es ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gibt so viele Missstände, also gerade was Kinder betrifft, das ist so schlimm. Und wichtig wäre eben auch, die Kinder ganz früh schon aus diesen Familien rauszuholen. Also nicht erst mit 10, 12. Da hat sich das ja schon so eingefressen. Da ist das schon so ins Leben übergegangen, dass man eben schlagen muss, um gehört zu werden. Und das sind ja oftmals auch die Eltern, die selbst schon
die so Erfahrungen Misshandlungen selber gemacht haben.
Absolut, erlebt haben, als sie klein waren. Wo aber ja schon viele Leute jetzt sagen, ja gut, also man entschuldigt das jetzt wieder damit, dass es den Eltern auch schon schlecht
ist. Nee, das ist keine Entschuldigung, das ist eine Erklärung, wo das herkommen könnte.
Ja.
Zumindest. Weil das ist genauso, wie du gesagt hast, das Kind kannst du in der Form nicht sofort analysieren und verstehen, weil das Kind auch teilweise mit dir gar nicht spricht.
Ja.
Und dann musst du natürlich den nächsten Schritt gehen und gucken, wo kommt das her. Und wenn du dann siehst, du hast da Eltern, die teilweise sehr jung Eltern geworden sind. Es gibt tausende Sachen. Ich hab wirklich in diesen 10, 12 Jahren in diesem Verein, 13 Jahre 2008, oha, die Zeit läuft dahin, habe ich so viele Geschichten gesehen, positive als auch negative. Aber da ist das Schöne, sind die positiven, die hängen geblieben sind.
Ja, und das ist beim Platz für Kinder auch. Und was ich da vorhin auch meinte, man versucht, wenn man die Kinder erstmal, wenn man so ein bisschen Vertrauen gewonnen hat bei den Kindern, versucht man eben auch Zugang zu den Eltern zu bekommen, auf jeden Fall, um zu sehen, wieso haben die ihre Kinder misshandelt oder sogar missbraucht oder was ist da, was sind das für Leute? Und versucht dann eben auch die Eltern zu einer Therapie zu überreden. Also wenn man merkt, die haben selbst so eine große Störung durch ihre eigene Kindheit, dass die da allein gar nicht rauskommen, dass die sich dessen gar nicht bewusst sind, dass das, was sie tun, dass das nicht geht. Sondern das ist bei denen, das gehört zum Alltag. Kinder haben zu gehorchen, Kinder werden geschlagen und Kinder sitzen vorm Fernseher und haben die Klappe zu halten. Und bei manchen Eltern funktioniert das, dass die dann tatsächlich umswitchen irgendwann. Aber es ist natürlich ein langer Prozess, das dauert. Das dauert. Aber manchmal findet es tatsächlich statt, dass die Kinder zurück dürfen und dass es dann funktioniert. Und das ist dann wahnsinnig schön.
Hast du das immer in dir gehabt, diesen Einsatz für Tiere, für Tierschutz, für Gesundheit, für Kinder?
Also für Tiere immer schon. Ich wollte früher Tierärztin werden.
Warum ist es nichts geworden?
Weil ich die Schule zu früh geschmissen habe. Kein Abitur. Also.
Bereust du es rückblickend oder bist du zufrieden mit dem, was jetzt ist? Du kannst eine Tierärztin spielen. Ha, ha, ha.
Genau. Ich muss unser Hund hat eine Allergie gegen so eine Milbenallergie, völlig verrückt. Hatten die Hunde früher auch nicht. Also als ich klein war, hatten unsere Hunde nie Allergien. Aber na gut, jetzt hat die so eine Milbenallergie und Gräserallergie und jetzt muss ich die immer impfen. Also ich mache gerade so eine...
Machst du selber?
Ja.
Oh, Frau Dr. Sawatzki.
Das ist echt hart, das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Also selber da so eine Nadel reinrammen, wobei das gar nicht schlimm ist, weil die merkt das gar nicht. Also, aber allein schon so eine Spritze so bang, so ins Fleisch zu stechen, da denke ich mir dann, naja, vielleicht ist die Ärztin, also vielleicht wäre das jetzt auch nicht so meins gewesen. Aber nee, ich bereue da nichts. Ich bin ganz froh, dass ich mich durch die Schauspielerei quasi hochgezogen habe.
Ja, das ist manchmal, man hat so Leidenschaften in sich und dann, wenn man es dann umsetzen muss, denkt man sich, vielleicht ist es doch nicht das Richtige. Ich wollte auch immer Arzt werden. Oder mein Vater wollte unbedingt, dass ich Arzt werde. Der hat so ein Fable dafür gehabt. Ich glaube, er wollte selber gerne Arzt werden und dann sollte ich irgendwie auch Arzt werden. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt, habe gesehen, so, weiß ich nicht, ist nicht sowas für mich.
Ja.
Ich möchte gar nicht mein Leben in einem Krankenhaus verbringen. Also, das ist gar nicht der Ort, wo ich gerne bin. So, und auch in so einer Praxis will ich auch nicht sein. Ja, hat sich dann, fügt sich das. Am Ende kommt man dann dahin, wo man dann, glaube ich, selber, weiß man nicht. Ich glaube, bei unseren komischen Berufen weiß man nicht so genau, warum wir hier gelandet sind.
Ja.
Oder hattest du das als Plan in deinem Kopf, dass du das willst? Ich wollte nie das machen, was ich jetzt mache. Es war kein Plan. Der 20-jährige Michel hatte das nicht vor, heute mit Andrea Sawatzki hier im Zug zu sitzen und von Berlin-Spandau nach Hamburg zu fahren und ein wundervolles Gespräch zu führen.
Ja, das, so schlimm ist es ja nicht.
War nicht mein Plan. Ich bin aber sehr dankbar dafür.
Ja, also nee, ich wollte tatsächlich dann mit 18, 17, nee, eigentlich schon früher. Eigentlich schon seit dem Schultheater. Da haben wir Shakespeare aufgeführt und Toller und ja, das fand ich toll. Also Hinkemann fand Toller. Ganz grauenhaftes Stück über den Ersten Weltkrieg, über die Folgen für ein junges Paar. Also Psycho. Egal, also da war eigentlich schon die Sehnsucht nach der großen Bühne entstanden. Ich wollte eigentlich immer nur auf die Bühne, ich wollte nie ins Fernsehen. Das hat mich nicht interessiert. Und dann war ich eben 18 und habe gejobbt und habe nebenher versucht, auf eine Schauspielschule zu kommen. Ich habe das tatsächlich fast 3 Jahre versucht, mich überall angemeldet, überall vorgesprochen und keiner wollte dich? Nee, es war ganz furchtbar, es war echt steinig. Dann war ich in so einer Privattheatergruppe und dann irgendwann hat es doch geklappt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nach wie vor nicht für die Schule geeignet bin. Also ich fand die Schauspielschule ganz schrecklich. Ich war immer auf Probe. Ich fand es alles furchtbar. Was aber auch daran lag, dass es bei uns in der Schauspielschule gab so Lieblinge. Also ne, so Cracks. Und ich war nie dabei. Ich war immer so, ach, wen haben wir denn noch? Ach so, Andrea, mach mal, spiel du auch noch mal schnell. Mach mal schnell.
Mach mal schnell eine Rolle.
Ja, wenn man so eine Aufgabe hatte, irgendeine Rolle auszuarbeiten, dann, also die fanden das immer alles irgendwie nicht so gut. Und das war jetzt echt eine schwere Zeit. Hätte ich mir auch vorher denken können, dass Schule einfach jetzt nicht so für mich ist. Und dann kam ich an die Landesbühne Wilhelmshaven. Mhm. Habe dort meine Anfängerjahre absolviert, 2 Jahre lang Kindertheater und Erwachsenentheater. Und das war super, weil da hat man halt alles querbeet gespielt. Wir waren ganz viele Anfänger. Wir haben auch die alten Rollen gespielt teilweise, weil die halt auch nicht so viel Geld hatten. Wir waren billig. Also wir haben da so alles gespielt und hatten immer super Feste, haben in riesen WGs gewohnt. Da gibt es so riesige alte, leerstehende Häuser.
Ja, Wilhelmshaven ist eine spannende Stadt.
Ja, steht irgendwie echt viel leer.
Komische Stadt.
Arme Stadt.
Arme Stadt, ja, und sonderbar, aber
und
irgendwie auch
kaum
schön.
Männer dort, die sind alle auf
zur
der See.
Zur See gefahren und nicht wieder zurückgekommen.
Ja, und das war dann hatte man eben jeden Abend, morgens gab es Proben und abends fuhr man immer an die verschiedenen Abstecherorte. Also man hat ja nur die Premiere in Wilhelmshaven gehabt und hat dann jeden Abend woanders gespielt und ist dann immer mit dem Bus durch die Pampa gefahren, nach Jever, nach Norden, Norderney, Kloppenburg, Papenburg und hat dann dort den Shakespeare gespielt und ist dann nachts mit dem Bus wieder zurückgekarrt worden. Hatten wir immer so 2 Kisten Bier und haben uns dann auf der Rückfahrt die Kante gegeben.
Jever? Was gab's? Jever. Natürlich, was sonst? Immer noch das beste Bier.
Oh ja, aber das war dann schon so auch nach einem Jahr, dass du dann aus dem Busfenster geguckt hast, nachts, so die ostfriesische Landschaft ist ja dann auch leer, ne?
Ja, also da passiert nicht viel.
Boah, und dann dachtest du so, von Mal zu Mal mehr, ob ich hier wohl jemals wieder wegkomme. Weil es war toll, aber irgendwie will man halt dann doch auch so Karriere machen und naja, und dann bin ich zurück nach München ans Kindertheater, Kinder- und Jugendtheater, Stuttgart. Und dann fing es schon mit dem Drehen an. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz praktisch.
Dann warst du doch im Fernsehen.
Ja, ne? Ich hatte meinen ersten Drehtag mit Götz George beim letzten Schimanski.
Oh.
Da war ich die Sekretärin von irgendeinem Bösen. Und Götz George, ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich musste sagen... Was machen Sie denn hier? Boah, bis zum Schluss habe ich gedacht, oh, ich werde den Satz vergessen. Ich war so aufgeregt. Was machen Sie denn hier? Weil ich sollte den nicht
das
reinlassen.
War's?
Ja.
Das
war's? Okay. Ich war fertig, schweißgebadet. Und das war aber dann ganz lustig. Also,
hast du ihn hinbekommen?
Ich habe ihn hingekriegt.
War da souverän? Das war, oder?
Ich glaube, in 10 verschiedenen Variationen geboten, dargeboten. Hatte keinen Hänger. Und wurde dann von dem Regisseur tatsächlich zu einem weiteren Drehtag beim Fahnder. Oh. Damals noch mit Wennemann.
Ja.
Schon ewig her. Verpflichtet, wo ich schon mehr Sätze hatte. Und das Problem war, dass ich da abends eine Generalprobe beim Theater hatte, beim Theater der Jugend in München. Generalprobe. Und die hatten mir eben beim Film gesagt, ja, du wirst morgens um 8 abgeholt. Und bist um 16 Uhr fertig. Und die Generalprobe war um 18 Uhr. Dann habe ich gesagt, ja super, mache ich. Weil ich dachte, na ja, wenn die sagen, ich bin um 16 Uhr fertig.
Schaffe ich. Und nimm noch ein bisschen Geld mit.
Und dann haben die das nicht, wir haben gehangen wie die Glocken. Und um 17 Uhr bin ich dann zum Aufnahmeleiter und habe gefragt, ich müsste dann jetzt mal zum Theater. Ich habe eine Generalprobe. Ich hatte so eine Hauptrolle. Also ich hatte echt viel Text und so. Mit Publikum eben. Und dann sagte der, naja, das wirst du nicht schaffen. Also, das schaffst du nicht. Also, vor 8 Also ja, dann ist ja die Generalprobe zu Ende. Also das geht, ich muss jetzt los. Sagt er, du kannst nicht los, du bist jetzt dran. Dann habe ich die Generalprobe verpasst. Und
dann direkt, oder wie?
Naja, dann habe ich die verpasst und habe gesagt, dass ich einen Platten hatte. Ich hatte gar kein Auto. Ich habe gesagt, ich hatte einen Platten.
Wussten die anderen, dass du kein Auto hast?
Oder? Natürlich. Meine ganzen Schauspielkollegen wussten, die waren auch alle total sauer auf mich, weil also beim Fernsehen zu spielen war damals sowieso das Letzte. Ich glaube, die waren ein bisschen eifersüchtig, aber die fanden es einfach nur scheiße, dass ich unbedingt da jetzt beim Fernsehen was machen musste. Und waren dann alle ganz sauer. Und dann hat die Regieassistentin hat dann meinen Text bei der Generalprobe so eingelesen. Also es war halt niemand auf der Bühne, die saß dann auf dem Stuhl und hat meinen Text so eingelesen. Und die anderen haben dann
gespielt
um den leeren Raum, der ich dann hätte füllen sollen, so drumherum gespielt. Ja, das war, dann habe ich gemerkt, dass das doch nicht so gut zusammen funktioniert.
Bist du denn durch den Abend gekommen dann? Hat es dann alles funktioniert?
Nö, ich war ja nicht da.
Na, du hast ja dann aufgeführt irgendwann. Oder war es dann vorbei? Dann wurde
das war
nie
vorbei.
Wieder. Dann war.
Ach so, nee, dann war noch die Premiere.
Ja.
Da war ich schon so ein bisschen auf der schwarzen Liste. Und dann sollte ich Andorra von Max Frisch die Barblin spielen. Und da habe ich mich so gefreut. Ja, aber so also toller Text.
Anspruchsvoll.
Und ich dachte, boah, endlich mal ein richtig tolles Theaterstück. Dann haben die aber, weil es ja Kinder- und Jugendtheater ist, haben die gesagt, der Text ist zu schwer, wir machen das alles pantomimisch. Und ich hatte dann von dem ganzen Text, den die Barblin hat, nur noch ich weißle. Ich habe mit dem ganzen...
Bist du wieder bei... was war der Satz bei George?
Was machen Sie denn hier? Ich weißle. Und alles andere musste ich so pantomimisch spielen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Also bei aller Liebe... Jetzt ist wirklich mal Schluss. Da kriegt man schon so eine tolle Rolle und dann hat man nur noch ich weißle zu sagen. Und dann habe ich gekündigt und musste dann 3000 Mark Strafe zahlen an die Kammerspiele, weil das war das Kinder- und Jugendtheater der Kammerspiele. Ich bin da extra hin, weil ich dachte, Dieter Dorn, der damals Intendant war, der kommt dann wahrscheinlich auch mal vorbei und guckt sich mal die Schauspieler vom Kinder- und Jugendtheater an.
Bestimmt.
Um uns rüberzuholen. Kam aber nie... Und dann habe ich eben, dann wurde ich dann von den Kammerspielen dazu verdonnert, 3000 Mark Strafe zu zahlen, weil ich aus dem Stück raus bin. Das habe ich dann monatlich mit 100 Mark abgestottert. Oh, das war ganz schlimm, weil ich ja eigentlich an den Kammerspielen spielen wollte und nicht Strafe zahlen wollte. Ja, und so bin ich dann zum Fernsehen gegangen. Das war mir dann alles ein bisschen zu blöd.
Nicht das Schlechteste, ne? Hast es ja ganz gut hinbekommen, so.
Ja.
Hast du dir den Podcast mit deinem Gatten angehört?
Nein.
Nein. Hat er ihn sich angehört?
Ich weiß nicht,
muss ich ihm mal schreiben hier. Guckt ihr euch eure eigenen Rollen und Filme und so gemeinsam an und dann wird gefachsimpelt und dann.
Nee. Also manchmal, aber nicht alles. Also nee.
Aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben die einmalige Gelegenheit, das haben wir nicht oft, ich versuche das seit Jahren, wie ich Ihnen ja schon mal gesagt habe, Paare in Sendungen zu bekommen, um mich mit Ihnen aber getrennt zu unterhalten, nicht zusammen, weil dann sind Sie immer ganz anders. Sie können sich ja sowohl die Folge mit Christian Berkel anhören, die sehr schön geworden ist, und die haben Sie ja jetzt gerade hier gehört mit Andrea Sawatzki. Ich finde, die ist noch schöner geworden, aber das können Sie selber entscheiden. Wir fahren gleich ein in Hamburg. Du gehst weiter zur NDR Talkshow.
Wir sind schon da?
Die sind schon da.
Das ging aber schnell.
Und ich gehe direkt ins Büro. Grüß mir meine lieben Kolleginnen und Kollegen im NDR. Heute Abend wird auch ausgestrahlt.
Ja.
Direkt. Ja, das können Sie nicht mehr sehen, weil wir zeichnen hier ein bisschen früher auf. Das ist jetzt hier nicht live. Versuchen jetzt auch nicht so zu tun, als wäre das live. Was kommt als nächstes? Was ist die große nächste Herausforderung, wo du sagst, da kannst du schon drüber sprechen?
Was gedreht wird? Oder also ja. Der Bundschuh, der nächste, dieser Roman. Woanders ist es
jetzt.
Auch nicht ruhiger, den drehen wir im April. Und dann gibt es noch zwei Filme für die ARD, Sprachlos in Irland und Sterben können wir später, das ist aber der Arbeitstitel. Also es gibt noch schöne Filme, die so auf Halde sind, die werden irgendwann dann gesendet. Es gibt einen sehr schönen Kinderkinofilm aus der Schrumpfreihe, Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft,
ja.
Wo ich die 100 80-jährige Hulda Stechbart spiele, die Böse, die die Kinder nicht mag. Der sollte eigentlich im Januar Premiere haben. Ich weiß nicht, wann der jetzt kommt. Also vielleicht kommt er nie ins Kino. Nein, das wäre schade. Also der kommt noch. Und genau, jetzt gibt's erstmal den neuen Bundschuh-Roman. Und nächstes Frühjahr gibt's dann wieder einen Thriller.
Bist du schon dran?
Ich bin schon fertig.
Nein.
Ja, ist ja Corona.
Wann machst du das denn?
Naja, Corona. Ich habe viel Zeit zum Schreiben.
Du hast zwei Bücher geschrieben einfach mal in der Zeit?
Ja.
Wow.
Naja.
Naja. Und nebenbei noch die Kinder und
ja, dann die sind
auch
ja
noch
schon...
Die, nee,
sind
ich
ja
meine
schon.
Aber noch das Engagement und dann muss der Hund noch geimpft werden und noch die Küche muss gemacht werden, die Gespräche, der Mann ist voll zacken draußen,
die Wäsche muss gewaschen werden, der Müll muss rausgetragen werden.
Muss man noch eine gute Ehefrau sein, aber gleichzeitig auch emanzipiert und dann hat man noch einen Auftritt in der Talkshow. Ja, Andrea, das scheint zu laufen bei dir, das finde ich gut hier. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Viel
War
Erfolg.
Schön.
Bis bald.
Danke. Bis bald.
So, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist. Das werden Sie erfahren. Freitags kommen wir immer und wenn Sie Informationen zu Reisen in Zeiten von Corona mit der Deutschen Bahn brauchen, finden Sie sie wie immer unter bahn.de/corona. Es war mir ein Vergnügen, Frau Sawatzki, und dass Sie zugehört haben ebenso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.